die Presse.
Yeah, it's official. America's elected its first criminal president before electing its first female president. What a day for proud felonists.
Yep, es stimmt. Mit Donald Trump wird erstmals ein verurteilter Straftäter zum Präsidenten der USA.
What the actual f***, America?
Man kann sich jetzt wie hier die Satire-TV-Sendung Daily Show lustig darüber machen, aber die Welt und vor allem Europa stellen sich eher vorsichtig ängstlich auf diese Tatsache ein, während die Märkte aufgeregt, elektrisiert und eher positiv darauf reagieren. In der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. beschäftigt man sich seit Mittwoch vor allem mit einer Frage. Was heißt das nun für all die juristischen Verfahren, die gegen Donald Trump anhängig sind? Zur Erinnerung, es sind aktuell nicht weniger als 400. Und wird sich Trump, wenn er ab Jänner einmal Präsident ist, selbst begnadigen? Um genau diese Frage dreht sich auch unsere heutige Folge. Willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und bei mir zu Gast ist heute Robin Lumsden. Der 48-Jährige ist Jurist und Anwalt in Österreich, auch zugelassen als Anwalt in den Städten Washington D.C. und New York, außerdem Co-Eigentümer des Footballclubs Vienna Vikings. Und er hat sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Gerichtsverfahren gegen Trump beschäftigt. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Mein Gast sagt etwa, eine solche Machtkonzentration, wie sie nun die Republikaner und Donald Trump haben, hat es noch nie gegeben. Herr Lumsden, schön, dass Sie da sind. Danke fürs Kommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Es ist jetzt so, mit Donald Trump wird der erste Convicted Felon, also ein verurteilter Straftäter, Präsident der USA. Sie sind Jurist. Wie finden Sie das eigentlich?
Ja, es ist natürlich ein Abweichen von der früheren Tradition, von der schönen Rücktrittskultur, die die Republikaner auch gepflegt haben. Und es hat keine Vorbildwirkung. Auf der anderen Seite, ein bisschen mutig gesagt, alle diese Immobilien-Tycoone haben ein bisschen diese Vita. Und er hat es halt auf den nächsten Level getrieben. Er hat 400 Verfahren gegen sich laufen, das muss man sich vorstellen. Es sind natürlich auch viele Verfahren gegen seine Unternehmen. Und ich habe mir die Mühe gemacht in diesen Dockets, wo ich als US-Anwalt Einsicht nehmen darf. Er hat seit 1973 4000 Verfahren geführt. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist in der Immobilienbranche und vielleicht so üblich, aber er hat 90% mehr Verfahren als die nächst 6 größeren Immobilien-Tycoone in New York.
Aber wenn es 4000 Fälle sind, wie viel davon hat er denn dann eigentlich verloren und wie viel hat er gewonnen? Weil das ist ja eigentlich immer die Frage auch.
In den USA ist es halt üblich, dass werden auch wieder auf der anderen Seite wieder diese Zahlen 90% der Verfahren verglichen. Das hat mit dieser generalpräventiven Wirkung der Verfahren zu tun und auch Staatsanwälte in Strafverfahren können Deals machen und im Zivilverfahren auch. Aber das Damoklesschwert eines US-Verfahrens ist so hoch, dass es immer potenziell existenzbedrohend ist. Und darum vergleichen sich die Parteien im beidseitigen Interesse.
Okay. Ja, aber das eine Verfahren, das jetzt gerade ja auch besonders spannend ist, ist jenes, wo er vor 6 Monaten verurteilt wurde von einem New Yorker Gericht wegen, also nämlich strafrechtlich verurteilt wurde, wegen verschiedener Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Da ist ja spannend, dass das Strafausmaß noch gar nicht bekannt ist und dass das natürlich jetzt auch die Frage ist, wie wir sich das weiterentwickeln. Was ist denn da der Stand der Dinge bei dieser Sache?
Ja, das ist eigentlich sehr spannend. Ich habe das grundsätzlich strategisch und politisch in den USA sehr gut gefunden, dass man gesagt hat, greifen wir jetzt nicht in diesen Wahlprozess ein und schieben wir zumindest die Verurteilung auf nachher. Hätte eine Logik für mich, finde ich charmant. Ich glaube, dass aber der Richter oder bei dieser Entscheidung man nicht damit gerechnet hat, dass er zwingend gewinnen wird. Und jetzt, wo er gewonnen hat, jetzt beginnt leider ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit. Leider ist falsch, ich möchte es gar nicht werten, aber es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Grundsätzlich ist es so, es ist ein Bundesstaatsverfahren. Dafür kann er sich weder begnadigen, noch gilt in diesem Fall Stormy Daniels, Pornoschauspielerin, falsche Verbuchung, diese Supreme Court Entscheidung, auch aus dem Frühjahr diesen Jahres, dass ein Präsident absolute Immunität genießt. Weil der Supreme Court hat eigentlich sehr gut entschieden und gesagt, das gilt bitte nur für die Core Powers, für meine Hauptaufgaben. Jetzt glaube ich, die Bestechung im Vorwahlkampf oder die Bestechung oder Schweigegeldzahlungen an eine, wie Sie gleich betonen, eine Schauspielerin, hat nichts mit den Core Powers zu tun. Geht in dem Fall meiner Ansicht nach schwer, weil da war er noch gar nicht Präsident. Nichtsdestotrotz läuft jetzt die Zeit davon, weil jetzt gerade in den letzten 24 Stunden passiert hier sehr, sehr viel und es dringen und liegen immer mehr Informationen, was die Strategie der Anwälte ist. Die reden jetzt auch wieder sehr mutig mit diesem Präsidenten, Selbstbewusstsein und mit, dass sie alles gewonnen haben. das ist ein Blutbad gewesen, und sagen, na, wir schieben diese Verurteilung mit jedem rechtlichen Mittel,
so
haben wir auch so lange hinaus, dass er mal Präsident ist. Wenn Ihnen das gelingt, wäre die nächste Angriffslinie zu sagen, lieber Bundesstaat, es gibt eine Supremacy Clause, die sagt, das Bundesrecht dominiert immer über Bundesstaatsrecht. Das stimmt, das ist aber nur getestet für Gesetze. Das ist nicht getestet für den erdenklichen Fall, dass ein Bundesstaat einen Präsidenten verurteilt. Mhm. Aber man könnte argumentieren und sagen, ein Bundesstaat darf nicht auf diese Federal Organe in ihrer Ausübung beschränken. Und da beginnt ein verfassungsmäßiges Gemetzel, wenn man so will, bei welchem man sich sehr gut überlegen muss, bei welchem sich die Amerikaner sehr gut überlegen müssen und am Ende des Tages vielleicht der Supreme Court, will man diese Büchse der Pandora öffnen, weil dann gilt sie für immer. In der Vergangenheit.
Welche Büchse der Pandora wäre das jetzt, wenn der Supreme Court jetzt entscheidet, dass er einem Präsidenten die Immunität nehmen kann?
Das wäre, dass der Supreme Court sagt, lieber Bundesstaat, es ist uns recht, dass du kannst gerne ihn verurteilen, den Präsidenten, aber deine Haft und deine Strafe wird nicht exekutiert.
Okay, ja.
Weil der Bund ist wichtiger. Und das führt de facto, das kann man machen, das ist rechtlich, das juristisch wäre das eine Argumentationslinie, aber das führt dann dazu, dass eigentlich mal wieder die Bundesstaaten schwächt. Und da muss man sehr vorsichtig sein, denn dass es diese Vereinigten Staaten gibt, ist ein Zufall der Geschichte meiner Ansicht nach. Es hätten auch 13 unabhängige Staaten damals sein können. Und der Kompromiss war, wir geben nur sehr, sehr wenige Powers hinauf an den Bund und behalten uns 95% der Gesetzgebung. Weil wir Österreicher dürfen uns das nicht so vorstellen, dass die Amerikaner der Bund interessiert. Mhm. Die leben in Texas, die leben in Kalifornien, regeln sich eigentlich alles. Ab und zu, alle 10 Jahre hören sie vom Supreme Court, das dürfen wir nicht so machen, dann ändern wir es. Und damit setzt man doch, wenn man verantwortlich agiert, einfach diesen dünnen Zusammenhalt, der sich nur für uns verbindet, wenn sie Krieg führen, wenn es um die Flagge geht und im Sport. Aber sonst, wenn Sie Filme sehen in den USA, wenn meine Twin Peaks war eine großartige Serie, sind Sie vielleicht so jung dafür?
Nein, also ich meine vielleicht fürs Original, aber ich habe es nachgeschaut und dann die Adaption vor ein paar Jahren, da gab es ein Remake.
Und da sieht man ja immer, wenn der Federal Agent vom FBI kommt, wie diese Real America Society reagiert, total suspicious, böse. Und das spiegelt sich ja wieder. Man will die in Washington und dem Bund nicht. Und so ähnlich ist das Selbstbewusstsein auch der Richter, der Gerichte auf Bundesstaatsebene. Das heißt, ich glaube, um zurückzukommen auf den Kernfall, wenn Sie sich wirklich da durchringen und sagen, lieber Bundesstaat, du kannst ihn zwar verurteilen, aber jetzt mal während er die 4 Jahre im Amt ist, geht überhaupt nichts, dann ist das eine mutige Sache.
Okay, jetzt wir reden über diesen einen strafrechtlichen Fall, der quasi mittendrin ist. Es gibt ein Urteil, aber kein Strafausmaß. Trotzdem gibt es ja auch, wie schon gehört, viele andere Verfahren. Wie geht denn das mit den anderen Verfahren weiter, wo man noch gar nicht so weit ist, dass es ein Urteil gibt? Wo sind die gelagert? Sind die Bundesverfahren oder sind die auch wieder in einzelnen Bundesstaaten?
Also ich nehme die nächsten 3 wichtigen Strafverfahren einmal heraus und dann reden wir noch über die Zivilverfahren. Weil in den USA wird das ein bisschen vermischt. Man kann auch strafrechtliche Themen im Zivilverfahren behandeln. Ja. Das nächste Wichtige, glaube ich, und Damoklesschwert wäre immer wie er die Wahlbeeinflussung in Georgia versucht hat, mit dem berühmten Telefonanruf, Suche, Feind, 11.750 Stimmen. Eine sehr eindeutige Sache, es gibt diesen Beweis, er hat das gemacht, er darf das nicht machen und viele seiner ehemaligen Freunde und Zeugen haben schon Testimonie dazu abgegeben, eidesstattliche Erklärungen, eigentlich wasserdicht. Das ist eine Bundesstaatssache und das ist eben der Fall, Georgia könnte ihn dafür dann das Gericht dort verurteilen und er versucht auch hier, und das ist jetzt wieder angekündigt, einfach mal in die Präsidentschaft zu schieben oder es überhaupt so lange zu schieben, dass vielleicht nach der Präsidentschaft erst weitergeht. Das halte ich auch für das wichtigste Damoklesschwert. Was gibt's noch? Und dann gibt's 2 Verfahren, die kann man gut verbinden. Das ist immer, da ist Bundesrechtsthemen, sind der Sturm aufs Kapitol. Und auf der anderen Seite auch die Classified Documents, die er in seiner Privatresidenz in Mar-a-Lago hatte. Für beides ist der Special Counsel, also ein spezieller Appointed Staatsanwalt, der Smith, zuständig. Und hier gibt's ganz spannende Entwicklungen. Weil grundsätzlich wäre hier meine rechtliche Aussage ganz klar gewesen, okay, da kann er versuchen, sich zu begnadigen, weil es Bundesrecht ist. Dann würde man bekämpfen die Begnadigung, weil bislang hat die Verfassung das noch nicht hergegeben und es gibt aus der Zeit von Nixon nur ein Memo vom Justizdepartement, wo man ihm richtig gesagt hat, du kannst dich nicht begnadigen, weil dann wärst du dein eigener Richter. Aber die Verfassung schweigt dazu. Also gehen wir davon aus, eine 50-50-Chance, er begnadigt sich, das Supreme Court müsste darüber entscheiden. Das wäre wieder so ein wichtiger Punkt, eine Zäsur in der Tradition. Entscheidet der Supreme Court, dass sich ein Präsident begnadigen kann, öffnen wir hier Ja, das sind dann schon putinsche Annäherungen meiner Ansicht nach. Aber das wäre der eine. Eleganter könnte er es jetzt lösen und das ist der Eindruck, den ich jetzt habe, dass auch dieser Special Counsel Smith an seine Karriere denkt und Trump hat schon hinausposaunt, den werde ich ja rausschmeißen am ersten Tag, im Jänner oder wann immer er inaugurated wird. Und Smith möchte, und jetzt gibt's Gespräche, die gestern stattgefunden haben, dass das Team vom Special Counsel, das ist halt ein richtiger Apparat mittlerweile, schon mit dem Justizministerium spricht und winding down die Verfahren, die herunterfahren, beenden, um quasi seiner Abberufung zuvorzukommen. Wenn das so ist, das wird nur jetzt propagiert, dann ist das ein sehr opportunistisches Verhalten aus seiner Karrieresicht, damit er eine perfekte Vita behält und nicht rausgeschmissen wurde in diesem wichtigen Amt und dieser Funktion. Aber auch auf der anderen Seite schon ein bisschen besorgniserregend, weil das ist so eine Art vorauseilender Gehorsam des Justizministeriums in Zusammenarbeit mit einem Prosecutor.
Wenn ich jetzt also noch einmal die Kernfrage ganz konkret stelle, kann sich in den USA derzeit ein Präsident begnadigen lassen, müsste man jetzt sagen nein.
Jetzt müsste man sagen nein und wenn nur für Bundesrecht.
Ja.
Und selbst da nur nein.
Und die Frage wird sein, ob diese Herrscharen an Anwälten versuchen, im Hintergrund auch daran zu arbeiten und den Supreme Court vermutlich, ich meine, das ist immer die Frage, ob sie das können, dorthin zu bringen, dass das möglich wird.
Ich glaube, die Herrscher der Anwälte wird versuchen, und das startet jetzt bereits in TV-Shows zu gehen und einfach diesen Narrativ zu behaupten, das funktioniert, das geht. Das startet jetzt, das wird teilweise dann auch von Journalisten einfach übernommen.
Mhm. Auch und von, er kann das machen. Also von eher
auch Trump-nahen
Journalisten, ja, wie also von Fox News oder auch von anderen?
Also mein Eindruck ist auch bei CNN, wurde jetzt schon so darüber geredet, ja, also es ist nicht mehr der Ton vor der Wahl von, das ist denkunmöglich, sondern ja, das ist ja eigentlich, die Verfassung könnte das hergeben, warum auch immer dieser Meinungsumschwung kommt. Aber fairerweise, juristisch muss man sagen, die Verfassung gibt es nicht her. Es gibt ein Memo aus der Nixon-Zeit und jetzt müsste man eben davon, was aber auch nicht bindend ist, und jetzt müsste man davon abweichen und sagen, na, eigentlich wollen wir das schon. Und jetzt wird argumentiert, weil ein Präsident, aber das ist ein Spiel mit diesen, ja, klar, Begnadigungen. Total. Aber ich glaube, dass Trump, er wird alles machen. Er wird sich begnadigen. Und wenn das hält, schön. Und er wird aber vorher jetzt auch noch mit dem Justizministerium Druck machen und Verfahren gegen sich abdrehen versuchen.
Ich finde es spannend, dass immer denke ich dann dran an diese Aussage, die ihm zugeschrieben wird, wo ich gar nicht genau weiß, ob die wirklich von ihm gekommen ist, dass er mal gesagt hat, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden umbringen oder so und es wäre egal.
Ja.
Daran muss ich immer wieder denken, weil auch diese Zahl, diese unglaubliche Zahl von diesen vielen Verfahren, das wirkt alles immer so danach, dass wirklich Trump einfach alles tun kann und er kommt damit durch.
Ich glaube, das ist ein bisschen, diese Signalwirkung, vor der mache ich mir Sorge, weil das ja so ein Generalthema ist. Mein ältester Sohn ist im Moment in den USA, auf der Highschool. Und ich glaube schon, dass er nicht, aber dass seine Generation diesen Eindruck bekommen könnte. Ich meine, wenn man viel Geld hat, geht viel. Jetzt muss ich fairerweise sagen, wenn man viel Geld hat, geht auch viel, aber in der Dimension. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn dein einziger Ausweg, dich vor juristischen Problemen zu schützen, ist, es amerikanischer Präsident zu werden, bist du eh schon sehr spektakulär unterwegs. Ja. Aber he made it happen.
Ja, vor allem, wenn man viel Geld hat, geht viel. Aber wir haben trotzdem auch große Namen gesehen, zwar nicht in der Politik, aber mit viel Geld, von Harvey Weinstein bis Jeffrey Epstein, die dann auch gefallen sind aufgrund der Dinge, die sie gemacht haben. Und vor allem, das waren ja alles strafrechtlich relevante Dinge. Aber jetzt haben Sie gerade Ihren Sohn erwähnt. Das ist vielleicht ein guter Moment, um reinzugrätschen. Wie ist das eigentlich bei Ihnen gekommen, dass Sie nicht nur Jurist in Österreich sind, sondern auch in Amerika. Also Sie waren ja in Stanford, haben dort abgeschlossen und heute ja, glaube ich, als Anwalt in DC und New York zugelassen sind.
Ja, ich bin immer ein bisschen mit dieser Dualität aufgewachsen, mit meinem Vater, der in den USA studiert hat und mit dieser durchaus für uns ungewöhnlichen amerikanischen Unternehmermentalität und dieser, ich brauche keine Sozialversicherung, ich bin nur Unternehmer, ich investiere, ich mache weiter, ich arbeite viel, ich bin für mich selbst verantwortlich. Und im Gegenzug dazu aber mit der österreichischen anderen Hälfte, diese Sicherheit ist doch was Feines und Schritt für Schritt und nicht zu große Brötchen backen. Und nach dem Studium habe ich dann beschlossen, na, ich gehe jetzt nochmal nach Amerika studieren, dann war noch auf der Law School in Berkeley und habe dann die Anwaltsprüfung dort gemacht und war einige Jahre, bevor ich in Österreich Anwalt war, in den USA Anwalt, was mir auch schon wieder sympathisch war, warum muss man so eine lange, also es gibt gute Argumente, warum wir eine lange Anwaltsausbildung haben, aber für mich als unternehmerisch getriebener Anwalt war das sympathisch. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben und habe früh ein positives Feedback bekommen in der Ausübung von US-Recht und habe dann noch die Anwaltsprüfung in DC gemacht und dann nochmal wollte ich nach Stanford, weil ich als Wirtschaftsanwalt mir das Business-Thema, die Wirtschaftsthemen immer harter arbeiten musste. Hat man ein Jus-Studium nicht, weder hier noch dort. Und dann habe ich das auf die Pike gelernt, bin eigentlich draufgekommen, wenn ich es nochmal machen könnte, würde ich gleich von Anfang an Ökonomie studieren. Da wir Juristen ja in Wirklichkeit nur eine wirtschaftliche Transaktion versuchen abzusichern, abzuwickeln und zu erklären, zu vermitteln. Und jetzt sehe ich mich mit dieser dualen Ausbildung USA, Österreich, auf der anderen Seite oder auch Wirtschaft und Recht, schon ein bisschen als so die eine Geheimwaffe zum Argumentieren mit wirtschaftlichen Argumenten, oft mehr als mit rechtlichen.
Spannend. Aber Ihr Hauptwohnsitz ist jetzt Wien und Ihre Hauptarbeitstätigkeit auch?
Ja, oder jetzt wieder. Also ich habe das immer wieder so ein paar Jahre gependelt, aber jetzt lebe ich mit meiner Familie wieder in Wien. Ich möchte auch, dass meine Kinder hier primär sozialisiert werden. Der Ältere betreibt viel Sport, der will jetzt gerade eine Phase, der will Amerika noch mehr erleben. Aber ich glaube, dass die Lebensqualität und das Lebenswerter hier ist zu sein. Und da bin ich eigentlich sehr egoistisch und sage, also viel besser als in Wien kann man nirgends leben.
Jetzt haben Sie gesagt Sicherheit. Da kommen wir wieder zurück zum Thema Sicherheit in Österreich. Ein anderes Thema neben der Frage, ob Donald Trump sich begnadigen kann, ist ja die Frage, wie jetzt diese republikanische Superpower, die da bei dieser Wahl ja wie durchmarschiert und offenbar also jetzt nicht nur Senat, sondern ich glaube auch schon ziemlich gesichert Repräsentantenhaus, aber auch schon im Supreme Court bisher waren ja die Republikaner in der Mehrheit, ist die Frage, was das für den Rechtsstaat USA bedeutet und auch vor allem für die Frage, kann Trump zumindest jetzt auch überall, also nicht das eine ist die Frage der Begnadigung, das andere ist die Frage, kann er da eben raushauen, wenn er raushauen will und wer bleibt denn dann da noch als Korrektiv, ist jetzt meine Frage.
Ja, ich sehe das ein bisschen mit Sorge, weil diese Machtkonzentration, glaube ich, hat es noch nie gegeben. Und warum kann man sagen, es gab doch früher schon Präsidenten, die beide Kammern hinter sich hatten und auch vermutlich einen Supreme Court, ja. Aber er hatte auch noch diese Medienmacht. Er hat Musk mit Twitter, er hat sein Truth Social, das jetzt mit der Präsidentschaft vielleicht wertvoller wird, auch wenn es am Papier nicht erfolgreich ist. Aber er hat noch diese weitere Macht und er hat die Erfahrung der ersten 4 Jahre vor 8 Jahren. Also ich glaube, er weiß jetzt schon viel mehr und gepaart mit dem grundsätzlichen Rhythmus in den USA wechselt die gesamte Administration. Das ist nicht so wie bei uns, dass die Beamten bleiben und die Macht bleibt beim Sektionschef, aber es wird halt dann irgendein anderer Minister. Sondern er wird einmal da, grundsätzlich kommt jetzt mal die republikanische Truppe wieder ans Werk. Das sind aber nicht alles seine Loyalisten, das sind einmal auch Republikaner. Und er wird einfach viel aggressiver. Er wird er wird überall Loyalisten einsetzen. Er wird die Umweltbehörde massiv schwächen. Also es ist davon auszugehen, es wird jetzt dereguliert. Das kann man ja gut und schlecht finden. Mhm. Das muss nicht schlecht sein. Also ich glaube, er wird auch gute Maßnahmen damit setzen. Aber er wird, das Umweltthema, glaube ich, wird untergehen. Und
Christian Ulth hat unser Außenpolitikleiter und stellvertretender Chefredakteur hat es auch ganz gut formuliert, dass wir werden jetzt vermutlich Donald Trump pur sehen. Also nicht mehr wie vor 4 Jahren in der ersten Amtszeit noch mit ein bisschen Handbremse sozusagen, sondern jetzt halt wirklich voll. Andererseits denke ich mir dann, Loyalisten sind immer so, wir haben halt auch gesehen, wie bei sonst keinem anderen davor, wie viele seiner Loyalisten ihm dann auch ständig rein, weil sie davonlaufen, weil sie es nicht aushalten.
Das wäre mein Hauptargument gewesen, warum er aus meiner Ansicht, und da komme ich so ein bisschen aus der Offiziersdenke, eigentlich kein Anführer ist. Also er hat 4-mal seinen gesamten engen Staff in 4 Jahren gewechselt, vom National Security Advisor zum Press Secretary zum Kabinettschef. Und das waren tolle Leute auch dabei. Das waren auch noch am Anfang Republikaner, die sich gedacht haben, wir müssen uns um den kümmern. Ein bisschen so wie der Stehsatz, den der Dean von Harvard mal gesagt hat, warum habt ihr den jungen Bush aufgenommen? Da haben wir gesagt, naja, wir wussten, er wird mal mächtig. Schauen wir, dass er die beste Ausbildung kriegt, die er bekommen kann. Aber wenn all diese Generäle aufhören aus einem Konflikt, wo sie sich geweigert haben, Petraeus etc., Kelly, der jetzt ja in letzter Zeit in den Medien war, lässt das schon auf einen eigenen Führungsstil schließen. Ich wünsche es mir, dass es anders ist. Ich wünsche mir natürlich, dass der jetzt gute Leute hat, die... Ich würde ihn ein bisschen mit Frank Stronach am Ende seiner Zeit, ja, der war auch ein großer Unternehmer, aber dann am Ende hat er es ein bisschen verloren. Und so sehe ich ihn vielleicht, und wenn er da gute Leute hat, die ihm vielleicht ein bisschen den Bauch pinseln und sagen, du hast eh recht, komm hier, sag, aber wir machen was anderes, dann würde ich mich freuen. Denn es gibt schon tolle Republikaner. Und meiner Ansicht nach ist auch der Vizepräsident nicht dieser Demagoge, sondern einfach ein Opportunist, aber ein gut ausgebildeter Opportunist. Wichtig wäre nur, dass sie nicht nur das Business ihren Freunden zukommen lassen, sondern auch ans Land denken.
Spannend ist ja auch gewesen, die Debatte, die jetzt zwar zum Schluss nicht mehr so heraufgekommen ist, aber gerade weil es jetzt gegangen ist um die Frage Loyalisten versus normale Republikaner, dass ja so vor ein paar Monaten es immer wieder auch geheißen hat, es gibt auch eben unter den Republikanern viele, die ihn kritisch sehen und die es schwierig finden, wie die sich jetzt verhalten. Und ich meine, für die ist es natürlich jetzt eine gute Nachricht. Wir sind jetzt wieder zurück in allen Institutionen. Und die Frage ist, ob die dann nicht nach einer Weile, weil er vielleicht eben auch älter wird, schwächer wird, ihn overrulen können auch ein bisschen und arbeiten können an einer Zukunft, wo vermutlich dann ein Vice President J.D. Vance eine Rolle spielt oder auch nicht. Das kann dann eher wieder die gemäßigte Seite.
Das wäre die Hoffnung. Jetzt, wenn man versucht, das wäre eine Diskussion zwischen uns, hat sich das irgendwo gezeigt, wenn so eine Machtkonzentration war, dass es hat sich dann eher in Richtung einer kleineren Form von Diktatur entwickelt? Oder, so wie es ehemalige Außenministerin Condoleezza Rice sagt, die amerikanischen Institutionen sind so stark und so stabil, dass sie sogar, sie haben einen Term ausgehalten, jetzt werden sie einen zweiten Term. Man darf aber auch nicht vergessen, er übertreiben kann das nicht. Er hat diese absolute Macht jetzt mal 2 Jahre. 2 Jahre sind Midterms. Traditionell wird der amtierende Präsident, wenn nicht irgendwas Tolles passiert oder gerade der Krieg mitten im Krieg ist, abgestraft. Und ein Präsident Trump 2 Jahre, wenn er beide Häuser wieder verlieren würde, wäre natürlich für ihn wieder sehr nachteilig. Und ich würde wetten darauf, dass er zwingend den Senat in 2 Jahren verliert, weil dieses Jahr haben die Demokraten ihn nur verloren, weil der wird ja nur alle 2 Jahre, wird ein Drittel erneuert. Und dieses Mal waren fast ausschließlich demokratische Senatoren sind zur Abwahl oder Wahl gestanden und nicht die sicheren Kandidaten der Demokraten. Das heißt also, da wird es zu einem Umkippen kommen und meistens korreliert das dann mit dem Repräsentantenhaus beim Midterm, der Wechsel. Also das wäre dann auch spannend. Also 2 Jahre und in 2 Jahren, das könnte auch eine Auswirkung auf die rechtlichen Verfahren haben, könnte ja auch wieder dann Impeachment und etc. Das braucht man die beiden Kammern.
Es bleibt auf jeden Fall spannend und ich finde es sehr spannend, wie Sie das sehen und ich freue mich sehr, dass Sie da waren und ich glaube, wir werden uns vielleicht einfach wiedersehen und weiter diskutieren.
Es bleibt spannend. Vielen Dank.
Danke. Puh, das war vielleicht eine Woche. Nach den USA ist dann am Mittwochabend ja auch noch die deutsche Ampelregierung implodiert. Ich empfehle Ihnen deswegen die Podcast-Folge meiner Kollegin Eva Wienreuter von gestern, Donnerstag, 7. November, nachzuhören. Und wenn Sie die Daily Show, die wir am Beginn dieser Folge eingespielt haben,
What the actual f*** America?
selber anschauen wollen, dann finden Sie den Link dazu in den Shownotes dieser Folge. Wir danken Ihnen, dass Sie sich von uns durch diese turbulente Woche begleiten haben lassen und wünschen ein wunderbares Wochenende mit etwas Zeit zum Durchschnaufen. Am Montag melden wir uns dann wieder. In der Zwischenzeit lesen Sie alle Updates auf diepresse.com und in unseren gedruckten Zeitungen am Samstag und in der Presse am Sonntag. Machen Sie es gut!